Im Moment gibt es ja manche rechten und rechtsextremen Parteien, die sich quasi auf die Seite Israels stehen und damit meinen, dass sie sich weißwaschen können.
Weiterdenken, der Furche Podcast.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Furche. Mein Name ist Brigitte Quint und ich habe mit der Antisemitismusbeauftragten der Europäischen Union, Katharina von Schnurbein, über die aktuelle Lage von Jüdinnen und Juden in Europa gesprochen, das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza und ab wann die Kritik an Israel als antisemitisch zu gelten hat. Sie sind Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Union und meine erste Frage wäre, wie muss man sich Ihr Aufgabengebiet eigentlich vorstellen? Wie sieht eine klassische Woche in Ihrer Position aus? Wen treffen Sie, wo versuchen Sie zu vermitteln? Welche Hürden gilt es zu überwinden?
Ich wurde 2015 ernannt von der Europäischen Kommission als die erste Antisemitismusbeauftragte. Der Posten wurde gemeinsam mit einem Beauftragten für Antimuslimenhass geschaffen nach Charlie Hebdo. Und Charlie Hebdo, der Anschlag war, glaube ich, ein Aha-Erlebnis für viele, die vorher gedacht hatten, die Anschläge, die islamistisch-terroristischen Anschläge, gingen hauptsächlich gegen die jüdische Gemeinschaft. Das hatten wir schon gesehen, schon seit 2012 gab es immer wieder Anschläge. Daraus hat man an Charlie Hebdo hat man gesehen, dass uns alle letztendlich betrifft, dass es gegen unsere Werte geht, unsere Freiheit und die Demokratie. Und daraus entstand dieser Posten. Ich habe im Grunde drei Aufgaben. Das eine ist der enge Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. Als ich angefangen habe, haben wir wenig Kontakt gehabt. Ich war vorher verantwortlich für den Dialog mit Religionen bei Präsident Barroso und hatte insofern Kontakt zu der religiösen Seite der jüdischen Gemeinschaft. Aber ich glaube, dass die Kommission sehr wenig wusste darüber, wie Antisemitismus sich im Alltag auswirkt für Jüdinnen und Juden in Europa. Also ich habe sehr viel Kontakt gehabt, bin sehr viel gereist in die Länder. Die jüdischen Gemeinden sind sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie groß sie ist, die Gemeinde, wie der Kontakt ist mit der jeweiligen Regierung, wie die Geschichte auch ist im jeweiligen Land. Und das alles mussten wir erstmal wirklich wahrnehmen und verstehen, auch für unsere Arbeit. Der zweite Aspekt ist, Politikvorschläge zu machen, die Kommissare zu beraten. Und das zeigt auch schon, in welchem Rahmen die Kommission das sieht. Es ist ganz deutlich, jüdisches Leben gehört hier in Europa dazu. Es ist 2000 Jahre alt. Die Tatsache, dass wir immer noch Antisemitismus haben, dass wir nach dem Holocaust noch Antisemitismus haben, ist ein Unding und ist auch deswegen zu bekämpfen. Und es steht sozusagen in diesem Zusammenhang, dass wenn wir eine europäische Lebensweise haben wollen, dann gehört jüdisches Leben da dazu. Und vielleicht noch der dritte Aspekt ist dann auch Politikvorschläge umzusetzen. Und da sind wir jetzt. Wir haben 2021 eine Strategie verabschiedet zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Förderung jüdischen Lebens. Und in diesem Rahmen werden gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, mit jüdischen Organisationen, mit der Zivilgesellschaft, mit internationalen Organisationen, mit unseren Partnerländern, also auch USA, Kanada, Lateinamerika, jetzt sehr viele Maßnahmen umgesetzt.
Welchen Hintergrund bringen Sie persönlich mit? Warum hat man beschlossen, bitte verzeihen Sie, ausgerechnet eine Deutsche in den Kampf gegen Antisemitismus ziehen zu lassen? Und war Ihre bayerische Familie, also ich habe nachgelesen, ein evangelisches Geschlecht, ursprünglich aus Südtirol stammend, das 1697 in den Adelsstand erhoben wurde, wie ich gelesen habe, in irgendeiner Weise im Widerstand oder haben Sie sonstige familiäre, persönliche Berührungspunkte mit dieser Thematik?
Also bei uns zu Hause wurde sehr viel über die Verantwortung, die wir als Deutsche gegenüber Juden haben, gegenüber Israel haben, diskutiert. Meinen Eltern war das sehr wichtig. Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen, da gab es weit und breit keine jüdische Gemeinde. Die nächste war in Straubing, Sie kennen das ja auch. Ja. Und damals in den 80er Jahren war die Gemeinde so klein und nur Holocaust-Überlebende, so wenig Männer, dass sie nicht mal eine sogenannte Minyan hatten, also die 10 Männer, die sie brauchten zum Gebet. Und wir hatten dort Kontakt und haben diese Geschichten von diesen Überlebenden gehört. Ich war 10, 12 Jahre alt und das hat sehr viel Eindruck auf mich gemacht. Und so hat sich das weiter entwickelt, dass ich immer ein Interesse auch dafür hatte. Meine Magisterarbeit ging, ich habe Slawistik studiert, unter anderem über einen Juden, der in Prag überlebt hat, im Untergrund und so. Irgendwie war es immer dabei. Und als diese Position geschaffen wurde, war ich Beraterin für den Dialog mit Religionen und habe gesagt, das würde mich interessieren. Also ich habe in dem Sinne keine Qualifikation Judaistik oder so, sondern einfach, und ich glaube, das ist bei der Kommission auch oft so, dass man ein bestimmtes Interesse hat und die Möglichkeit hat, in verschiedene Themenbereiche dann auch so tief einzutauchen, dass man die Einzelheiten dann auch weiß, ohne dieses Spezialwissen zu haben. Aber was ganz wichtig war dann wirklich die Schaffung eines Politikbereichs, den es vorher ja in dieser Form nicht gab, um tatsächlich was bewirken zu können.
Kommen wir zur Aktualität. Ich möchte gerne mit Ihnen über die Zeit nach dem 7. Oktober 2023 sprechen. Ganz allgemein, welche Herausforderungen hat dieses Datum mit sich gebracht? Ist Europa für Jüdinnen und Juden nach wie vor ein sicheres Terrain?
Also ich glaube, der 7. Oktober ist tatsächlich und nicht nur für Jüdinnen und Juden und für Israel, sondern für uns alle ein Datum, so wie der 11. September es war. Ja, es gibt ein davor und danach. Die Situation hat sich für Jüdinnen und Juden hier in Europa signifikant verschlechtert, insofern, als sie wieder Angst haben, weil sie das Gefühl haben, wenn ich einen Davidstern öffentlich trage, wenn ich eine Kippa trage, kann ich jederzeit angegriffen werden. Und wir haben sehr viel Zunahme gesehen, insbesondere in Westeuropa, von antisemitischen Angriffen an den Unis auf Studenten, ja, von Kommilitonen. Diese Situation, dass in Berlin in die Synagoge Molotow-Cocktails geschmissen wurden, Davidsterne an Häuser gesprayt. Also sehr viele Akte, die wir dachten, haben wir hinter uns gelassen und vor allem, die uns erinnern an die dunkelste Zeit in Europa. Ich glaube, was anders ist jetzt, in den meisten Fällen ist, dass der Staat damals sich gegen die Juden gewandt hat, gegen seine eigenen Leute in Deutschland insbesondere, aber ja auch in vielen anderen Ländern, so wie Österreich auch. Und heute Europa und alle Regierungen auf den verschiedenen Ebenen klar an der Seite der Juden und auch alle anderen Minderheiten stehen, die aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit diskriminiert werden, attackiert werden und gebullied werden. Ja. Das ist ein wichtiger Unterschied und das darf man nicht unterschätzen, auch wenn in Einzelfällen die Reaktion nicht so ist, wie man sie sich wünschen würde, auch nicht von den Behörden zum Beispiel und auch vor allem nicht von der Zivilgesellschaft. Und das ist, glaube ich, das große Spannungsfeld, in dem wir jetzt sind, dass sich sehr viel verbessert hat, auch an Strukturen. Zum Beispiel haben nach der EU-Strategie dann viele Mitgliedsländer Beauftragte auch ernannt. Fast alle haben heute spezielle Beauftragte, auch Österreich. Österreich war das Land, was 2018 unter der Präsidentschaft eine Ratserklärung durchgebracht hat, die sehr schwierig zu verhandeln war, weil viele Mitgliedsländer, als wir angefangen haben, eine Erklärung nur zu Antisemitismus zu machen, zu sagen, ja, warum nur Antisemitismus, warum nicht Rassismus und alle anderen Formen der Intoleranz, ja, und zunächst mal die Spezifizität von Antisemitismus nicht erkannt haben, nicht anerkannt haben auch. Und wir mussten da sehr viel Arbeit und Überzeugungsarbeit leisten mit den Mitgliedsländern, um diese Erklärung durchzubringen. Und Österreich hat das mit sehr viel Werf und sehr viel Geschick gemacht. Und darauf aufbauend hat sich dann die ganze Politik entwickelt. Unter anderem auch, dass viele Mitgliedsländer jetzt Strategien haben. Und man braucht eben eine Strategie, um zu wissen, wo man hin will. Und das hat die Situation sehr verbessert, strukturell. Aber die Reaktion, jetzt das zu transferieren, dass auch die Zivilgesellschaft dem folgt, das ist eine große Herausforderung.
Zu Ersterem kommen wir gleich, bleiben wir bei der Zivilgesellschaft. In den europäischen Ländern ist das, oder in vielen europäischen Ländern, wird das Phänomen Antisemitismus mittlerweile vornehmlich als ein Problem der zugewanderten muslimischen Bevölkerung wahrgenommen. Gleichzeitig weiß man, dass andere Länder wie Deutschland natürlich immer noch am Erbe der Verantwortung der Shoah zu knabbern haben, sozusagen. Wie sehen Sie das, ja, diese Unterschiede? Und wo kann man, ja, auch das mit der muslimischen Bevölkerung?
Also für die Kommission ist ganz klar, jede Form von Antisemitismus ist inakzeptabel. Es ist egal, woher sie kommt, ob von rechtsextrem, linksextrem, aus dem islamistischen Extremismus oder auch aus der Mitte der Gesellschaft. Wir müssen alle diese Formen erkennen und dem entgegentreten. Wenn wir die Zahlen anschauen, dann sind die Vorfälle, die von dem rechtsextremen Spektrum kommen, meistens noch die aggressivsten und die mit dem größten Impact auf die jüdische Gemeinde. Das bedeutet, dass diese Gefahr überhaupt nicht gebannt ist. Im Moment gibt es ja manche rechten und rechtsextremen Parteien, die sich quasi auf die Seite Israels stehen und damit meinen, dass sie sich weißwaschen können.
Kurze Zwischenfrage, von welchen Staaten sprechen wir hier insbesondere?
Also von all denen, die rechte Parteien, im Grunde viele der rechten, sehr rechten Parteien, also Far Right, ja, solidarisieren sich mit Israel, aber nicht, weil sie unbedingt auf der Seite der Juden stehen, sondern weil sie meinen, dass Israel sich gegen die Muslime wendet. Und erstens mal ist das falsch und außerdem ist eben das nicht genug. Wir müssen ganz klar hier auf der Seite unserer jüdischen Bürgerinnen und Bürger stehen. Ja.
Beobachten Sie so etwas auch in Österreich? Österreich hat Nationalratswahlen kommenden Herbst. Wir haben auch eine Partei, die zumindest als rechtspopulistisch eingestuft wird. Können Sie hierzu auch etwas sagen?
Also man muss sich das sehr genau anschauen. Man sieht durchaus derartige Muster auch. Und das ist wichtig. Jeder Wähler und jede Wählerin muss sich anschauen, was da in den Programmen steht. Und,
also ganz konkret, Sie sehen bei der FPÖ Muster, die Sie eben beschrieben haben, eine Zuwendung hin zu Israel aufgrund der falschen Annahme, dass es gegen muslimisches Leben zu wettern gilt, oder wie würden Sie das beschreiben?
Also das ist, glaube ich, etwas komplexer, aber man soll diese Gefahr nicht außer Acht, also vor allem auch mal hören, was die Jüdinnen und Juden hier sagen. Und für sie ist die FPÖ, stellt die FPÖ eine Gefahr dar. Ja. Und wenn wir jüdisches Leben wollen, dann muss man auch das mit in Betracht ziehen in der Analyse, denke ich. Mhm. Aber wenn wir nochmal zurückkommen, also auf die Situation, dass das importierte Antisemitismus ist, und das kommt ja auch gerade aus der rechten Ecke, um sich selbst zu verteidigen. Es stimmt, dass antisemitische Vorurteile 2 bis 3-mal höher sind unter der muslimischen Bevölkerung. Dazu gibt es auch Umfragen. Das heißt aber nicht, dass diese Meinung nicht geändert werden könnte. Dass man also durch klare Standpunkte hier in der Mehrheitsgesellschaft das nicht angehen könnte. Ja? Da ist immer die Frage, inwieweit das gemacht wird. Und dann gibt es jetzt nach dem 7. Oktober auch eine sehr starke Solidarisierung von der linken Seite mit der palästinensischen Sache. Das ist an sich nichts Verkehrtes, das ist auch völlig legitim. Es wird dann problematisch, wenn sich das gegen Jüdinnen und Juden hier wendet oder gegen das Existenzrecht Israels. Und das ist das, wo ich denke, man muss wirklich genau hingucken, wie die welche Aussagen gemacht werden, und das geht dann bis hin in die Mitte der Gesellschaft. Und das ist das, was wir auch auf den Straßen gesehen haben und wo es dann gefährlich werden kann für jemand, der nach außen hin sich als Jude identifiziert, durch zum Beispiel einen Davidsstern zu tragen.
Die Solidarisierung mit den Palästinensern ist natürlich ein Thema, auf das wir gleich kommen, vor allem in der linken oder Kulturszene. Vorweg, gibt es denn ein Pendant zu Ihnen in der Europäischen Union, also einen Anti-Islamismus-Beauftragten, und inwieweit arbeiten Sie mit dem oder der zusammen?
Es gibt, gemeinsam mit mir 2015 wurde ein Beauftragter gegen Muslimenhass ernannt. Jetzt gibt es seit einem Jahr eine neue Kollegin. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Es gibt Überschneidungen, man muss einfach sagen, jede Form des Hasses ist inakzeptabel gegenüber einer Gruppe. Ja, ob das Muslime sind, ob das Juden sind, ob das LGBTIQ-Menschen sind, alles ist, das ist inakzeptabel und vor allem im Rahmen der Werte, die wir in Europa vertreten, nicht zu dulden. Wir arbeiten auch deshalb eng zusammen, weil die Überschneidung, wenn es um Rassismus geht, also wirklich die Erniedrigung des anderen, da gibt es Überschneidungen, und das ist ja diese Form des Rassismus war das, was im Nationalsozialismus auch und ursprünglich gespeist durch christlichen Antisemitismus sich entwickelt hat und letztendlich zur Shoah geführt hat. Es gibt aber auch den Bezug zu Israel, und da ist es wichtig, unsere europäische Geschichte auch zu vermitteln und warum die Existenz Israels eben eine wichtige Aufgabe ist, auch für die Europäische Union.
Kommen wir zur Diskussion rund um den Krieg in Gaza. Es wird diskutiert, also es nehmen Inhalte immer mehr Raum ein, die Israels Regierung, den Staat Israel, Juden an sich kritisieren. Und es gibt eine Debatte darüber, wann beginnt hier Antisemitismus und wann ist der Antisemitismusvorwurf kontraproduktiv, weil es jegliche Debatte im Keim erstickt.
Auf der europäischen Ebene und auch fast alle Mitgliedsländer haben eine Definition angenommen von Antisemitismus. Der International Holocaust Remembrance Alliance, die eine internationale Organisation aus 36 Ländern ist, in der in verschiedenen Beispielen die verschiedenen Formen des Antisemitismus, die wir zeitgenössisch sehen, aufgegriffen werden. Das reicht von dem rassistischen Antisemitismus, den ich eben schon genannt habe, zu religiös motiviertem Antisemitismus und eben auch zu Antisemitismus, israelbezogenem Antisemitismus. Da geht es oft darum, zum Beispiel mit zwei Maßen zu messen, wenn es um Israel geht. Also das, was wir von Israel fordern, fordern wir nicht von anderen Staaten. Oder die Idee, dass man, und das finde ich zum Beispiel gerade in Bezug auf eine Entwicklung, die wir vor letzte Woche gesehen haben, Internationaler Frauentag. Da gab es ein Hashtag, Believe Israeli Women, weil die Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, den die Frauen dort erlebt haben am 7. Oktober und ihn immer noch erleben für die Geiseln, die immer noch gefangen sind, als nicht wahr dargestellt wurden in der Öffentlichkeit, als nicht glaubwürdig. Und das, obwohl die Täter Videos am selben Tag ins Netz gestellt haben, in dem sie diese Brutalitäten und diese Vergewaltigung Verstümmelung öffentlich gemacht haben. Und dass das nötig ist in einer solchen Situation, in der es die Beweismittel sozusagen von den Tätern gab. Ja, die Nazis haben versucht, noch ihre Beweismittel zu vertuschen. Bei der Hamas wurde das einfach ins Netz gestellt, mit GoPro-Kameras gefilmt. Und das zeigt doch, dass antisemitische Vorurteile sehr tief sitzen. Dass wir aus irgendeinem Grund denken, ja, weil die das gesagt haben, ist es nicht ganz wahr. Und ich glaube, das sind so Muster, die man in der Geschichte immer wieder sieht. Und es hat ja auch sehr lange gedauert, bis man wirklich wahrgenommen hat, was auch im Holocaust alles passiert ist, was an Mittäterschaft passiert ist, was wo Aussagen von Jüdinnen und Juden als nicht völlig für bare Münze genommen wurden.
Rechtfertigt das, was Sie gerade gesagt haben, das Vorgehen der Regierung Benjamin Netanyahu in Gaza?
Also zu dem Konflikt an sich möchte ich mich nicht äußern, weil das ist nicht mein Bereich. Ich glaube, dass man sehen muss, das, was Hamas gemacht hat am 7. Oktober, kommt für Jüdinnen und Juden der Intention des Holocaust gleich, nämlich die Intention, die Hamas ja auch in den Statuten hat, Israel auszulöschen und die Juden auszulöschen. Und wenn man das so sieht, dann ist klar, dass Hamas dauerhaft eine Gefahr für die Sicherheit Israels darstellt. Inwieweit dann das Vorgehen verhältnismäßig ist und das alles, das ist für mich nicht einsehbar. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, auch klarzustellen, dass jedes Menschenleben, ja, gerade wenn Kinder auch im Gazastreifen ermordet werden und getötet werden, das ist furchtbar. Da gibt's Eltern, da gibt's oft Geschwister. Das ist genauso schlimm, wie wenn ein jüdisches Kind umkommt. Und das wird von vielen Jüdinnen und Juden gerade hier auch gesehen und gesagt. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass dieser 7. Oktober sehr schwer wiegt auf der jüdischen Gemeinde. Und dass das Gefühl, überhaupt nicht verstanden zu werden hier von der breiten Bevölkerung, auch sehr schwer wiegt. Ja? Dass man plötzlich das Gefühl hat, allein zu sein.
Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Wenn euch dieser Furche-Podcast gefällt, dann findet ihr unter furche.at/podcast weitere Gespräche. Und wenn ihr Lust bekommen habt am Journalismus der Furche und darauf, mit dem Furche-Navigator in die Geschichte einzutauchen und alle Furche-Artikel seit 1945 zu lesen, dann gönnt euch doch ein Furche-Test-Abo, ein kostenloses. Alles weitere unter furche.at/abo.
In der Zivilgesellschaft hört man immer wieder Stimmen, die sagen, und auch wir Journalistinnen und Journalisten erleben das immer wieder, wenn man diese Frage stellt, ist der Krieg in Gaza verhältnismäßig? Ist es verhältnismäßig, jetzt im Süden einzumarschieren, ist es verhältnismäßig, das zuzulassen, dass eine Hungersnot dort eintreten wird, wie die UNO prophezeit, hat man sehr oft damit, muss man sich sehr oft damit auseinandersetzen und mit einem Antisemitismusvorwurf. Deswegen nochmal explizit, ist eine Kritik an dem Vorgehen der israelischen Regierung in Ihren Augen schon antisemitisch oder unterscheiden Sie hier?
Also die IRA-Definition, die ich eben genannt habe, die sagt explizit, dass Kritik an Israel, so wie sie an jedem anderen Staat geübt werden könnte, nicht antisemitisch ist. Ganz wichtig. Und deswegen ist die Diskussion dazu, was genau dort passiert und wie man das sieht, auch völlig legitim. Allerdings, und das, glaube ich, müssen wir uns schon alle fragen, hier, die wir hier in Europa sitzen und nicht vor Ort sind und keine Militärexperten sind, ob wir das alles so einschätzen können, wie das im Moment im öffentlichen Raum diskutiert wird, ob wir die Fakten so haben, das bezweifle ich manchmal. Und deswegen halte ich mich auch aus dieser Diskussion raus, weil ich eben nicht vor Ort bin. Meine Aufgabe ist, sicherzustellen, und das haben wir auch immer ganz klar gesagt, es ist inakzeptabel, dass ein Krieg, der anderweitig stattfindet, in diesem Fall im Nahen Osten, sich auswirkt auf europäische Bürgerinnen und Bürger. Und diese Situation, die haben wir im Moment. Und das ist das, wogegen wir uns wenden müssen und wogegen wir uns auch als Europäer wenden müssen, dass wir das einfach nicht zulassen. Weil das würden wir auch in anderen Bereichen nicht zulassen. Ja.
Es gibt Szenen, insbesondere die Kulturszene, der dieser Tage von einigen diagnostiziert wird, es gäbe dort ein Antisemitismusproblem, weil sich viele Kulturschaffende auf die Seite der Palästinenser stellen. Wie bewerten Sie diese Vorwürfe?
Auch diese Situation ist nicht neu. Wir haben schon bei der Documenta zum Beispiel in Deutschland gesehen, dass es zu antisemitischen Kunstwerken kamen, die dort ausgestellt wurden, die ganz klar, so in einem Bild wurden Juden als mit Schweineköpfen, mit SS-Runen und Mossad drüber geschrieben, dargestellt. Noch klarer geht's ja nicht, dass das einfach antisemitisch ist, ja. Und trotzdem hat es sehr lange gedauert, bis man reagiert hat. Und ich glaube, das ist es auch. Zum einen, dass die jüdische Gemeinde schon vorher gewarnt hatte, dass es eventuell zu antisemitischen Ausdrücken kommen könnte. Und man hat da nicht reagiert drauf. Und dann, als es passiert ist, hat man auch ewig gewartet und sozusagen das auszuprobiert, auszusitzen, so lange wie möglich. Und das haben wir jetzt in ähnlicher Form bei der Biennale wieder gesehen, dass auch da die Reaktion zu langsam kam. Wir haben auch gesehen, als ein jüdischer Student von einem Kommilitonen wirklich schwer attackiert wurde, ins Krankenhaus musste, operiert werden musste, dass von der Kultursenatorin, der Zuständigen, gesagt wurde, sie möchte sich aufgrund von, also sie möchte den jetzt nicht, den Täter sozusagen nicht reprimieren wegen seiner politischen Einstellung. Also hier geht es um eine Straftat, ja, und das ist es. Die Frage, haben wir einen Kompass, der uns sagt, das ist ganz klar antisemitisch und da müssen wir uns auf die Seite derer stellen, die diesen Antisemitismus erfahren haben.
Haben wir diesen Kompass?
Ich glaube, dass wir ihn zu wenig haben in der Zivilgesellschaft, aber eben auch bei den Handelnden. Das ist besser geworden in mancherlei Hinsicht, aber leider nur deshalb, weil es nach Vorfällen immer wieder den Vorwurf gab, eben nicht richtig gehandelt zu haben. Und ich glaube, wir müssen uns, und das muss sich jeder Einzelne stellen, diese Frage, will ich mich mit Antisemitismus, in den Übrigen auch anderen Formen des Hasses, so auseinandersetzen, dass wenn ich im Alltag einer antisemitischen Aussage begegne, ich darauf zumindest reagieren kann mit einem Satz wie, das finde ich unangemessen, das ist in meinen Augen antisemitisch, das finde ich aber jetzt nicht lustig, ja, irgendwelche Judenwitze. Also das glaube ich, und das kann man nur, wenn man sich irgendwie die Frage stellt, will ich mich zum Beispiel mit dieser Definition, der IRA-Definition, will ich die einmal lesen, um zu wissen, um was es geht. Ja. Und diese Aufgabe haben wir als Bürger, finde ich.
Wie kann das geschehen, dass dieser Kompass noch konkreter wird und auch den Menschen in Fleisch und Blut übergeht durch Bildungspolitik?
Also aus meiner eigenen Erfahrung habe ich, wie ich schon gesagt habe, sehr viel von meiner Familie mitbekommen. Ich glaube, das ist immer noch der zentrale Punkt. Eine gewisse Empathie, die wird oft zu Hause vermittelt. Das ist nicht einfach, das in der Schule zu ersetzen. Was in der Schule ersetzt werden kann und gemacht werden kann und gemacht werden muss, ist die Vermittlung auch von Wissen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen und nicht nur von Jüdinnen und Juden zu hören im Geschichtsunterricht, wenn es um eine Opferrolle geht in der Shoah oder um eine vermeintliche Täterrolle mit Blick auf den Nahostkonflikt, sondern letztendlich müsste dargestellt werden. Und zum Beispiel hat Rumänien das jetzt angefangen. In der 10. Klasse bekommen alle Schüler und Schülerinnen eine Stunde Unterricht pro Woche für ein ganzes Jahr zur Frage von, wie war jüdisches Leben in Rumänien früher, wie ist jüdisches Leben heute, was hat zum Holocaust geführt, welche Rolle hatte die rumänische Regierung zu dem Zeitpunkt und welche Rolle haben wir deswegen heute. Ja, und das machen die ein Jahr lang und das wird auf Dauer die Wahrnehmung von jüdischem Leben verändern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sowas stünde sicherlich Österreich und auch Deutschland auch gut an, diese Art von Aufmerksamkeit diesem Thema zu geben. Und das wird sich sicherlich dann niederschlagen. Aber es braucht Zeit. Und Bildung ist nicht was von heute auf morgen geht.
Weil Sie die Empathie, die man in der Familie erwirbt, angesprochen haben. Wir wissen natürlich, dass dieser sogenannte zugewanderte Antisemitismus insbesondere natürlich dort seine Wurzeln hat, wo die Familien sozialisiert sind im arabischsprachigen Raum, wo es ein ganz anderes Narrativ gibt zum Thema Staat Israel, zum Thema Kolonialismus und so weiter. Wie wollen Sie das angehen? Was ist hier Ihre Vision?
Also ich glaube, dass die Vorurteile, die durchaus bestehen und die aus einem Narrativ kommen, das einfach ein Grundnarrativ auch ist und schon lange ist, trotzdem, und da ist die Bildung sehr wichtig, in der Schule zum Beispiel behandelt werden können. Das geht dann, wenn die Lehrer auch dementsprechend ausgebildet werden. Man kann nicht erwarten, dass zu so einem komplexen Thema jeder Lehrer so Bescheid weiß, dass er sich befähigt fühlt, das auch weiterzugeben. Und da fängt es eben dann schon an den Universitäten an. Ja, ganz, ganz wichtig, dass Lehrer, die auch der Sportlehrer letztendlich muss eine antisemitische und auch Hass für andere Gruppen, aber jetzt bleiben wir beim Antisemitismus, antisemitische Aussage erkennen können, wenn sie am Schulhof fällt und muss einschreiten können. Und die jüdischen Gemeinden sind ja so klein, dass die meisten Menschen Jüdinnen und Juden gar nicht kennen. Also das, was früher vor der Shoah stattgefunden hat, dass man einfach in der Schule einen jüdischen Sitznachbarn hatte. Das kommt so heute nicht mehr vor. Und deswegen haben wir da eine Aufgabe, das auch durch Bildung zu ersetzen. Und dann müssen Vorurteile angegangen werden. Und zum Beispiel gibt es, und es gab hier im Jüdischen Museum ein tolles Projekt hier in Wien von einem Koffer, der gefunden wurde, ich weiß nicht mehr genau wann, vor ein paar Jahren. Und der gehörte einem Wiener Mädchen, das in den Kindertransporten nach England gegangen ist. Die Eltern wollten das nachschicken und das hat nicht mehr geklappt, weil sie dann selbst deportiert wurden. Dann haben sie das Mädchen gefunden, das hochbetagt ist inzwischen, und haben diesen Koffer ausgeliefert. Und die Frau hat gesagt, nehmt es zurück und benutzt es für ein Bildungsprojekt. Und das war nach 2015, und dann hat das Jüdische Museum angefangen, mit diesem Koffer syrische geflüchtete Jugendliche zu erreichen und zu fragen, was hättet ihr denn gerne mitgenommen noch, ja, auf der Fluchterfahrung? Da gibt's so viele Überschneidungen, dass man sehr gute Bildungsansätze hat. Das bedeutet aber, dass man sich dem auch stellt. Und kein Mensch wird mit Vorurteilen und mit Hass geboren. Wir können das auch wieder auseinanderdividieren und ganz klar sagen, und zum Beispiel auch junge Muslime, die sich ganz klar gegen Antisemitismus stellen, gibt's ja auch gerade hier an der Uni zum Beispiel, ja. Also das alles ist total möglich, aber es braucht das aktive Engagement der Schulen, der Universitäten und auch natürlich der Studierenden und der Schülerinnen und Schüler, die sich dafür interessieren und die sagen, ich möchte hier Teil sein der Gesellschaft. Und Bundespräsident Steinmeier hat mal gesagt, wer in Deutschland Heimat sucht, kann nicht sagen, das ist deine Geschichte, nicht meine. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig zu verstehen.
Ich habe noch eine allerletzte Frage, und zwar befinden wir uns ja inmitten eines Superwahljahres und das Thema Antisemitismus, Anti-Islamismus, das Thema Israel, das Thema Palästina, das Thema Gaza-Krieg beeinflusst allen voran die Wahlen in den USA, aber vermutlich auch die Wahlen in die EU-Wahlen oder auch Österreich oder die Wahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern. Wie ist Ihre Empfehlung? Was glauben Sie, was gilt es zu tun, damit das in die richtige Richtung geht?
Also es ist natürlich nicht für mich, hier Empfehlungen auszusprechen. Ich glaube, eine zentrale Rolle insgesamt, unabhängig von den Wahlen, aber natürlich mit Blick auch auf die Europawahl, ja, ist der Polarisierung, die wir in der Gesellschaft sehen, entgegenzuwirken. Brücken zu bauen, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, dass sich Menschen, die gegensätzliche Meinungen haben, wieder treffen, wieder miteinander reden. Ja. Und das ist gerade sehr wichtig in einer Situation, wo wir meistens online sind und in den Echokammern immer nur das gespiegelt kriegen, was wir selber denken. Jetzt in einer Situation zu sein, wo man sich mal rauswagt aus der eigenen Komfortzone und zuhört, was die andere Seite in Anführungszeichen denkt und warum sie das so denkt. Ich glaube, man hat, gerade wenn es um Menschlichkeit geht, um Empathie geht, viel mehr gemeinsam, als man das denkt. Aber die Art und Weise, wie sich das dann ausdrückt, ist sehr unterschiedlich. Und da sehen wir die denken, wenn ich auf der Seite der Palästinenser stehe, dann muss ich automatisch gegen Israel sein und und im letzten Sinn auch gegen die Juden. Ja. Oder im Zweifel auch umgekehrt. Und dass dem aber nicht so ist, weil, wie gesagt, die Situation für beide sehr schwierig ist und sehr kompliziert, aber dass man eben nicht Ursache und Wirkung in diesem konkreten Fall vertauschen darf. Ja, was war der ursprüngliche Akt und worauf wird hier dann reagiert? Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
Vielen herzlichen Dank.
Weiterdenken, der Furche Podcast.
Das war der neue Podcast der Furche zum Thema Antisemitismus. Auf furche.at/podcast finden Sie alle weiteren Furche-Podcasts zum Nachhören. Mein Name ist Brigitte Quint, ich leite das Politikressort der Furche. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.